Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Ben.
Hallo Philipp.
Schön, dass ich im Rhönparkhotel sein darf, das erste Mal. Ich glaube bei dir nicht, ne?
Nee, ich bin jedenfalls schon einige Tage hier. Also bin hier, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, angefangen 26. Juni 2011.
Oh,
also ja, das ist schon fast 10 Jahre.
Ja, okay, da bist du deutlich länger als ich in der Rhön. Ich bin seit 2015 in der Rhön.
Okay,
zumindest
okay.
Auf der bayerischen Seite. Davor habe ich in der Nähe von Fulda gewohnt. Aber trotzdem, als regional Ansässiger würde man sagen, du bist ein Neigeschmeckter, ne?
Ja.
Kennst du den Begriff?
Ja, naja, ob ich das genau kenne, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich kann das interpretieren, was du meinst. Ja, ist so. Du hörst es vielleicht auch, mein Dialekt. Bin mal Niederländer, schon seit vielen Jahren. Möchte ich auch nicht mehr ändern.
Ich glaube,
weil da bin ich trotzdem alles ziemlich stolz drauf. Aber ja, de Rhön gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen, als Niederländer, als Holländer, ja.
Und du arbeitest im Rhönparkhotel, du bist Direktor des Rhönparkhotels.
Genau.
Quasi, okay.
Ja, bin Geschäftsführer, Hoteldirektor seit Juni 2011. Ja, und bin damals angefangen, nehme an, dass das die volgende Frage ist, das Rhönparkhotel, das war auf Anfrage von der Aufsichtsrat, das Rhönparkhotel wieder auf neue Beine zu stellen.
Das Rhönparkhotel ist eine Aktiengesellschaft, oder?
Nee. Also es ist eine Kommanditgesellschaft.
Okay.
Ja, also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Das Rhönpark Resort, sagen wir heutzutage. Wir haben das Hotel seit 2-3 Wochen, glaube ich, jetzt weggestrichen. Ist gebaut worden oder eröffnet worden im März 1975. Also schon viele, viele Jahre alt. Und ist damals gebaut worden innerhalb von so'n Steuermodell. Das bedeutet, dass wir im Moment aus meiner Sicht noch 139 Eigentümer haben, die dann unterschiedliche Apartments, Studios und selbstverständlich auch teilweise öffentliche Fläche in Eigentum haben.
Ah, also das ist quasi, wenn jetzt nicht so viel mit den, wie die Personengesellschaften da dann strukturiert sind als Kommanditgesellschaft, aber du hast dann da verschiedene Gesellschafter quasi, die mit einem gewissen Anteil an dem Rhönpark-Ressort beteiligt sind.
Genau.
Und der Anteil ist nicht nur im Sinne von finanziellen Anteilen, wie es bei einer Aktiengesellschaft die Aktien oder bei einer Genossenschaft die Genossenschaftsanteile sind, sondern das sind auch, wie sagen wir, Assets, also hier Land und Wiese.
Ja, die haben so viel Quadratmeter Fläche. Also die haben wohl gemerkt, jeder hat, die noch Eigentümer ist in jedem Fall, hat eine gewisse Nummer hier. Also wir haben 317 Zimmer. Im Moment haben wir als Verwaltungsgesellschaft, weil die Verwaltungsgesellschaft, die betreibt das Hotel auf Name von, haben wir 110, glaube ich, de laatste zaal, apartments, studios in eigendom. We hebben die laatste 2-3 jaar viele apartments terug eingekauft, weil A, wir das auch für unsere Finanzierung, is het eigenlijk zeer wichtig, dass wir
Vermögenswerte in der Bilanz drin haben.
Genau, ja. Dass unsere Bilanz besser aussieht. Und selbstverständlich auch, dass die finanzierenden Banken, die denken natürlich auch in Risiko's, dass die auch sagen können, ja, wir haben in jedem Fall einen gewissen Anteil, wenn es mal so wäre, dass das Rhönpark Resort insolvent gehen würde, was nicht passiert in meiner Zeit, das kann ich dir sagen. Aber dann hat man einen besseren Zugriff auf die Immobilien.
Ja,
das ist wie zu Hause, du nimmst eine Hypothek. Bank sagt van ja, kannst du die Hypothek jetzt zurückbezahlen? Wenn nicht, ja, dann tut es mir leid, aber dann muss ich die irgendwo.
Das ist irgendwas anderes. Ja, bin von Haus aus Banker, zwar nicht im Kreditgeschäft, sondern im anderen Bereich unterwegs, aber wir sind risikoavers, wie man so schön sagt.
Naja, ich muss sagen, wir haben, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen soll, wir haben glücklicherweise 2 Banken gefunden, die uns diese ganze Renovierung von das Rhönpark Resort dabei unterstützen. Also, und das finde ich schon, das sind schon 2 Banken, die auch unternehmerisch sehr gut mitdenken. Ja. Das kann ich auch, glaube ich, sagen. Wir haben die Forscher Raiffeisenbank aus Würzburg und auch wohlgemerkt die Sparkasse aus Bad Neustadt. Ja, und die stehen voll an unserer Seite. Und das ist manchmal mit Hotels, Gastronomie, Tourismus und auch natürlich die Einfluss, die manchmal darauf reinwirkt, nicht so einfach, auch nicht für Banker.
Ja, absolut. Vor allem, du musst ja, also wenn du in der Hotel, wir werden jetzt schon sehr technisch, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden, aber da vielleicht noch kurz die Anmerkung dazu. Du hast ja gar nicht 100% Auslastung quasi. Ihr habt, glaube ich, 1200 Betten oder und das auf 317
Zimmer.
Auf ja. 317 Zimmer. Und da wirst du ja nie 100% Auslastung haben, auch nicht in der Hochsaison. Da gehst du ja vermutlich auf 80% oder
nee,
so, oder nicht?
Nee, also natürlich, wir reden jetzt mal über ein normales Jahr.
Ja.
Wenn ich jetzt, das kann ich auch erzählen, in 2019 hatten wir das beste Jahr ever. Also in jedem Fall in meiner Zeit sind wir gelandet Ende 31. Dezember 2019 auf 74,2% Auslastung. Aber hatten wir locker über viele, viele Wochen über 90% Auslastung.
Okay.
Und natürlich wie Silvester, Weihnachten, Ostern sind wir auf 100%.
Also
wir buchen manchmal über 100%.
Okay.
Weil wir immer erfahren, dass dann nochmal wieder Stornierungen rein geschickt werden. Und das ist auch unsere Business. Ich meine, jedes Zimmer, was wir heute Abend nicht verkaufen, kann ich morgen nicht mehr verkaufen.
Ja.
Also nicht zweimal in jedem Fall.
Ja.
Und es ist auch das Gleiche, was man über Gastronomie erzählt. Wenn heute dieses Schnitzel nicht gegessen wird, morgen isst der gleiche Gast nicht zweimal ein Schnitzel.
Ja.
Aber
ja, genau.
Nur mal einmal ein Schnitzel.
Das war ja die ganze Zeit das Thema während Corona. Am Anfang haben ja viel die Gutscheine dann stattgefunden und so weiter und so fort. Das Schnitzel kann nicht zweimal gegessen werden, sondern es wird nur einmal gegessen. Es wird halt, ja.
Genau. Ja, Gutscheine haben wir nicht gemacht. Ich habe mir damals entschieden, um alle Stornierungen zurückzuzahlen. Weil ich habe gemeint, naja, das ist vielleicht auch eine Anerkennung für unsere Gäste. Hat uns, denke ich, so in einem locker von 2-3 Wochen 400.000 Euro Cash gekostet. Das haben wir dann wohlgemerkt wieder mit unseren Banken besprochen und die haben das natürlich dann auch wieder unterstützt. Also für mich ist es immer so eine Frage von Gast und Hotelier, dass es wichtig ist, dass man da auch ehrlich reagiert. Natürlich gibt es viele damals, die ich kenne, einige, die das nicht gemacht haben, aber trotzdem, dann geht jemand zum Gericht und dann verliert er das trotzdem.
Und vor allem du, wenn du deine Zielgruppe anschaust, an was sich das Rhönpark Hotel oder Rhönpark Resort halt richtet, dann sind es Familien und die planen ja auch mit dem Geld. Also dann ist der Urlaub das Highlight des Jahres, vielleicht auch alle 2 Jahre einfach ein Urlaub, weil es finanziell nicht anders möglich ist. Und dann das ist ja dann auch rufschädigend oder image-schädigend, wenn du dann da dementsprechend halt handelst. Und so investierst du zwar sehr, sehr teuer, aber du investierst sehr stark in die Kundenbeziehung halt rein, was sich vermutlich dann langfristig mehr
auszahlt. Kundenbindung, also so habe ich in jedem Fall gedacht. Das ist diese Loyalty, die man dann gegenseitig aufbringt. Und natürlich ist es bei uns so, dass wir immer die Möglichkeit geben, das machen wir sowieso, dass man einmal umbuchen darf ohne Kosten. Also das passiert natürlich öfter. Ich denke mal, unsere Gästeschicht ist so, dass wir letztes Jahr hatten wir 266.000 Gäste, wovon, sag mal, 100.000 Kinder. Und von den 100.000 Kindern sind wir 60.000 Kinder, die jünger sind dann 7-8 Jahre. Unsere durchschnittliche Alter von unserer Familie sind 45 Jahre und die haben 2,1 Kind. Bedeutet, ja, die haben auch andere Verpflichtungen.
Ja.
Dann haben wir immer die Möglichkeit gegeben, ja, entweder buchen sie jetzt um, also auch in Corona-Zeit, aber auch vorher schon, wenn jemand krank war oder irgendwo etwas passierte, wodurch man seinen Urlaub nicht einhalten konnte, diese Reservierung, sind wir immer schon sehr flexibel gewesen.
Okay, hätte ich jetzt, also finde ich sehr, spricht sehr für die Ziel, also für das, was ihr so vorhabt oder wen ihr da ansprecht. Ich würde aber gerne mal, also ich habe jetzt schon gemerkt in den ersten 10 Minuten, dass du sehr zahlenaffin bist. Was mir persönlich jetzt auch sehr entgegenkommt, weil ich mich da auch irgendwie bin jetzt nicht der beste Statistiker, aber ich mag es mit Zahlen zu hantieren. Aber erzähl vielleicht mal so ein bisschen, wie dein Gang war. Also du bist Niederländer und bist ja dann jetzt 2011 in die Rhön gekommen. Welche Wege kam das? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Und was begeistert dich vielleicht auch am Ende in der Rhön zu arbeiten? Weil du bist ja jetzt hier schon eine ganze Weile. Und da muss mir, korrigier mich, aber das ist auch schon ungewöhnlich für Hotellerie-Menschen, oder? Das, also ich habe kriegst aus dem Restaurant oder aus der auch Hotellerie mit. Das versucht wird, dass du da schon einen, auch einen Personalumlauf halt hast, dass die viele neue Eindrücke bekommen, dass Innovationen entstehen, dass neue Eindrücke einfach mitgebracht werden. Und wenn du jetzt seit 9 Jahren dann Geschäftsführer, ist das, glaube ich, für Hotellerie schon eine Hausnummer, oder?
Ja, hast du, denke ich, recht, Philipp. Ja, vielleicht mal dann kurz über mich. Ich bin Niederländer. Bin eigentlich von Hintergrund bin ich Accountant von Hintergrund,
also Controller quasi, Controller oder
ja,
Buchhalter.
Genau. Ja, ich bin Controller gewesen. Bin zufälligerweise, also ich bin angefangen nach meinen Studien bei einer Wirtschaftsprüfungsarbeit, wie man das dann üblicherweise auch vielleicht macht. Dann umgestiegen nach einer Rentenkasse, da hatte ich eigentlich das erste Kontakt mit einer Hotelentwicklung. Es war eine Rentenkasse in den Niederlanden, die auch sehr große Investitionen hat in Amerika. Die haben damals in meiner Zeit in jedem Fall so'n high-end residency gebaut in Orlando, in Florida. Und da hatte ich die Möglichkeit dafür und habe ich auch das Projektmanagement gemacht. Und das war für meinen ersten Kontakt mit Hotellerie. Das fand ich schon wahnsinnig interessant, muss ich sagen.
Aber aus einer eher einer finanziellen Perspektive?
Genau.
Also du hast quasi
als komplette Investor. Die Rentenkasse hat dort, die hat keine Ahnung wie viel Milliarden Immobilien weltweit. Und die wollte unbedingt nach Amerika. Und die haben sich dann dafür diese Hotelentwicklung entschieden. Ich war da auch öfter, also war toll eigentlich, wie man das da alles hingebaut hat. Ich denke mal, mit der Erfahrung und Wissenschaft, die ich jetzt habe, hätte ich vielleicht damals sagen müssen, sollte sie so nicht machen, das funktioniert nicht. Weil die haben auch dort viel, viel Geld investiert und ich glaube nicht, dass die Rendite letztendlich auch zurückgekommen ist. Bin dann nach dieser Rentenkasse bin ich umgestiegen nach einem Investmentfonds. Es war eigentlich ein reines Zufall, weil den Partner von dieser Wirtschaftsprüfer, die wieder diese Rentenkasse geprüft hat, also Jahresabschlüsse und so weiter, die wurde damals dort eingestellt als Direktor und die hat me dann angerufen, so van Ben, hör mal zu, ich bin jetzt hier angefangen, aber ich glaube, in meiner Immobilienabteilung, sowohl auch admin-wise, läuft es nicht so ganz flach. Und ob ich dann Lust hatte, das habe ich dann auch gemacht. Und auch da in diesem Investmentfonds hatten wir 2 Hotels, einen in Antwerpen, einen in Rotterdam. Ich habe das Ding damals in Antwerpen verkauft, weil das fand ich komplett neben unsere Strategie. Ich habe die Strategie neu aufgebaut, zusammen wohl gemerkt mit selbstverständlich den Direktor. Und Wohnungen angekauft. Ich habe Büros gebouwd, vermietet. Eigentlich ein toller Job, aber irgendwo habe ich das Gefühl bekommen, ich brauche internationale Erfahrung.
Das war alles auch bei der Rentenkasse und bei dem Investmentfonds. Das war alles in Holland,
Niederlande. Genau, in den Niederlanden, Genau, hast du recht.
Ja.
Naja, das war mein Anlass. Ich denke, es ist alles schön und nett, aber muss man schauen, ob er vielleicht ein bisschen mehr internationale Erfahrung bekommen könnte. Und dann gab es diese Anzeige in der Zeitung, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass man eine Kontrolle gesucht hat für Crest Hotels. Crest Hotels war im, das war in, es geht schon lange, lange zurück jetzt, 86, 85.
Das war weit vor meiner Zeit tatsächlich.
Genau, du warst noch nicht geboren.
Kam ein paar Jahre später.
Ja, good for you. für mich, also Crest Hotels war damals eine Tochtergesellschaft von Bass PLC. Bass PLC ist aan de beurs genoteerd in Londen. Und hatte nemen diese Crest Hotels, die hatten 100 Hotels, 50 davon in England, also in de UK, sagt man in England, und 50 on the continent of Europe, in, also Europa. Festland, ja. Hauptsächlich in Benelux, Deutschland, Spanien und Italien. Und da bin ich dann angefangen. Ja, und ja, das war für mich komplett anders. Hä? Also das ist für mich ein komplett neues Leben eigentlich geöffnet, wenn man eigentlich hauptsächlich sich mit Zahlen beschäftigt. Da hatte ich natürlich auch noch immer viel zu tun mit Zahlen, aber da, weil das einfach so ist in der Hotellerie, sind die Mitarbeiter und die Menschen viel lockerer. Und ja, da habe ich mich sehr schnell sehr wohl gefühlt. Also wie erzählt, Crest Hotels war Eigentum von Bass PLC. Und die hatten neben dieser Hotelkette hatten die noch Pubs, Bierbrauereien, Biermarken, Vacation Homes, Softdrink Divisions. Und dann gab es eine gesetzliche Änderung in England, in de UK, dass man keine Monopolie haben dürfte. Und wollte, dafür war dann auch, was dann auch passiert ist, wurde Bass PLC gezwungen, um Biermarken zu verkaufen, Pubs zu verkaufen. Also kam richtig viel Cash in die Firma. Und dann gab es diese Firma.
Also durch die Auflösung des Monopols, ja, haben die deutlich mehr Umsatz gemacht.
Naja, die haben das verkaufen müssen, also die Assets davon. Ja. Also die,
die haben die Vermögenswerte quasi, genau, verkauft und, genau, dadurch kam dann, also liquidiert. Okay, ja. Ich dachte, die haben jetzt ihr Produktportfolio quasi geöffnet.
die haben das verkauft oder verkaufen müssen, Monopoly aufzuheben. Ja, und da gab es McKinsey, die kennst du vielleicht auch von Namen.
Große Unternehmensberatung, ja.
Die waren dann auch bei mir in Frankfurt, weil da hatten zwei Hauptverwaltungen in Europa. Das war Frankfurt und in Den Haag. Und da gab dann irgendwo ein Bericht und daraus kam dann, dass die Empfehlung war, um die bestehende Hotelkette zu verkaufen. Aber sicherlich, dass die vrij geflossene Mittel nou weer neu in zu investieren in de toerismusindustrie. En dan had Bass PLC angefangen, Holiday Inn Hotels zu übernehmen. Die Name kennst du bestimmt, Holiday Inn.
Ja, Holiday Inn, ja.
Das ist dann gemacht worden in verschiedene Stufen. Und für mich war das eigentlich sehr gut, weil die ersten vier Hotels, die man dann übernommen hat oder gekauft hat, das war richtig Cash-Einkauf. Die waren in mein Region oder mein Regio. Hä?
Ja, und also dein Geschäftsgebiet quasi, was du betreust.
Genau, hast, und das war natürlich für mich pure Sahne, kann man sagen. Dann der nächste Schritt, wenn ich das alles noch richtig so in Erinnerung habe.
Nochmal kurz, du hast, du warst quasi bei der, ich muss mal irgendwie versuchen für mich zu übersetzen, aber du warst bei der Aktiengesellschaft, die war börsennotiert quasi. Und die haben quasi die ganzen, die Monopolstellung musste halt aufgelöst werden, dadurch wurden halt die ganzen Mittel liquidiert, also ihr hattet ganz viel Barvermögen quasi zur Verfügung.
Genau.
Und dann habt ihr überlegt, was könnt ihr neu damit machen? Da habt ihr dann in Holiday Inn unter anderem halt rein investiert. Genau. Was war aber deine Aufgabe dabei? Hast du die, also die ganzen Finanzpläne, also die Businesspläne?
Ja, das nennt man dann diese Due Diligence, die dann gemacht wird. Also
du prüfst dann quasi die Unternehmen Prüfungen auf Geschäftsführung, Finanzierung,
genau,
und so weiter.
Genau,
und so.
Okay. Genau. Ich meine, ich war da nur ein Teil von einem Team. Also,
ja.
Aber wie gesagt, es waren die ersten vier und dann kamen die ersten 13 in Florida, in die US, war ich auch da. Dann kam Holiday International, wie man es dann wieder sagt. Das war alles außerhalb Amerika. Und dann letztendlich, das war in 1990, wenn ich mich gut erinnere, hat dann Bass PLC de franchise marke Holiday Inn übernommen, also van Holiday Inn Corporation. In Memphis, Tennessee, war das damalige die Hauptverwaltung von Holiday Inn Corporation, war dann deswegen auch fast nicht zu Hause. Also das war, glaube ich, auch natürlich wieder ein Nachteil, aber ja, yeah, I think, you know, that's part of the business. Ja, die nächste Schritte waren dann natürlich auch als Bass PLC, weil da war ich damals, ben ich schon von, war ich wieder Mitglied oder Mitarbeiter von Bass PLC. Wurde dann gesagt, ja, was machen wir dann eigentlich? Wollen wir da in Memphis bleiben oder ziehen wir um? Und da war de Board of Directors, die haben dann entschieden, dass man nicht in Memphis bleiben möchte, aber nach Atlanta umziehen sollte. War dann auch, keine Ahnung, 6-9 Monate in Amerika, in Texas, in Memphis wohlgemerkt. Hab dann auch natürlich auch unsere Freund Elvis Presley und alles, was das noch gehört, Sina kennengelernt.
Ist er wirklich? Lebt nicht mehr, ne?
Nee. Naja, ich meine, wenn man da so war, das war wirklich, fand ich sehr komisch. Ich kann mich erinnern, das war irgendwo in August. Ich weiß nicht genau welche Datum er dann geboren ist oder verstorben ist, weiß ich nicht mehr. Aber dann, ich habe dann hauptsächlich übernachtet in das Holiday Inn, wie nennt es jetzt seine Residence, wo er gewohnt hat. Ist mir jetzt weg. Aber da gab es die Woche, dass man wirklich Leute da rumgesehen, die haben da rumgelaufen und die waren komplett verkleidet, wie er damals auch aufgetreten hatte. Ja. Also das fand ich schon, muss ich sagen, eine Erfahrung.
Ja, kann ich verstehen.
Also, ja, das war schon Lachen. Also, ich war dann da und ich habe dann, da gab es eine Abteilung, alles, was man mit Einrichtung von Hotels zu tun hat, war eine riesige Halle, Holiday Inn Corporation, also Holiday Inn ist hauptsächlich eine Franchise-Marke.
Und dann müsst ihr ja gucken, das sind ja dann private Leute, die quasi sich dem Franchising, genau. Franchising, also wie McDonald's muss man sich vorstellen, das sind einzelne Gesellschaften, die sagen, ich möchte jetzt das Konzept von Holiday Inn und die ganzen Strukturen und das Marketing, die da haben, halt nutzen. Genau. Und du hast dich dann darum gekümmert, dass die quasi alle gleich aussehen.
Naja, was ich da gemacht habe, war ähnlich eher, sag mal, reorganisieren oder vielleicht auch wegreorganisieren, weil auch da hat natürlich Bas drauf geschaut, wenn die Übernahme da war, von welche Abteilungen sind jetzt gewinnfähig und welche nicht. Und eine davon war dann diese Abteilung, wo man als Franchisee diese Halle reinlaufen konnte und sich die Betten aussuchen könnte und alles, was dazu kam.
Okay.
Und das waren richtig, ich meine, wir hatten da am Anfang 3000 Mitarbeiter, also ein riesen Parkplatz da vorne, die komplett vol war und nach 6 Monaten waren nog 6 auto's da und eine davon war ich. dann ist dann auch Bas Pilsie oder Holiday Inn umgezogen nach Atlanta. Ich hatte dann einen Auftrag, um ein Team zusammenzustellen, um letztendlich mal rauszufinden, was hat Bas Pilsie jetzt in Detail übernommen. Das war ungefähr meiner Zeit in jedem Fall etwas von 2000 Hotels weltweit. Und natürlich solche Deals, ich meine, ich war nicht damit einbezogen, aber das wird irgendwo in einem Boardroom getroffen.
Ja, also auf Management-Ebene quasi.
Ja,
also
sehr hohe Management-Ebene. Ja,
also das C-Level, also das Höchste quasi, was da,
ja, das sind wirklich die Top-Leute, die darüber entscheiden natürlich. Und die haben dafür, glaube ich, 2,7 Milliarden Dollar bezahlt. Also das ist kein Petty Cash. Das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Ich hatte ein Team in Asien, ein in Amerika und ein in Europa. Unterschiedliche Backgrounds, also Hintergrund, Ausbildung. Und habe dann über die 5 Jahre, denke ich, habe ich keine Ahnung, wie viele Hotels gesehen. Ich habe die Welt gesehen. Ich war überall fast. China nach Alaska. Ich war in Südamerika. Ich war in Südafrika. Middle East, selbstverständlich Europa. Das war für mich wirklich eine super Erfahrung. Dass wir mit einem Team dann versucht haben, die Synergien zwischen Hotels, zwischen Regionen, zwischen Ländern aufzubauen. Ich habe sehr aktiv mitgearbeitet an der Aufbau von einem Loyalty-Programm von Holiday Inn. Was für mich auch jetzt noch sehr gut ist, weil wir das im Rheinpark auch haben. War ein tolles Erlebnis.
Wie gestaltet sich das aus? Also welche Benefits bekomme ich, wenn ich jetzt regelmäßig bei Holiday Inn...
Genau. Das war damals noch nicht so. Das haben wir von null aufgebaut. Gab es auch ein Team weltweit. Das ist dann so, wenn man für ein Multinational arbeitet, da wird nicht geschaut von, wo treffen wir uns nächstes Mal? Ja, lass uns jetzt mal nach Tokio fliegen.
Ja.
Obwohl Tokio habe ich eigentlich nie besuchen können, weil das habe ich eigentlich nicht geschafft. Das fand ich eigentlich mal schade, aber okay. das habe ich dann einige Jahre gemacht. Irgendwo hat mir das auch gereicht und bin dann umgezogen nach Ramada Renaissance. Hotels, auch wieder Hotellerie, wohlgemerkt auch als Controller für Renaissance Hotels und auch als Projektdirektor. Also habe ich neue Hotels entwickelt, Finanzierungen gesucht. War eigentlich ein tolle Job, habe da vieles gelernt, auch wieder. Ich habe neue Hotels geöffnet in die Zeit in Frankreich, weil ich auch Französisch rede oder spreche. Auch eine in Deutschland, in Chemnitz. Also das war natürlich nicht so ein Erfolg letztendlich. Aber das habe ich gemacht bis 97, 98. Und dann wurde Ramada Renaissance verkauft an Marriott International. Das bedeutete für viele von uns auf eine gewisse Ebene, und ich war wohlgemerkt niet in top-Ebene, aber in ieder Fall een goede Ebene, dass man gesagt hat, ja, es tut uns leid, aber für dich ist kein Platz mehr. Fand ich eigentlich natürlich in eerste Ansatz nicht so schön, aber nachher, glaube nicht, dass mir etwas Besseres passieren hätte können.
Es ist manchmal so, dass man so einen Impuls, glaube ich, braucht, genau. Um dann irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann mit Anlauf da quasi alle anderen sich das also, Beste zu finden.
Ich muss sagen, das hat auch Marriott super gemacht, weil die hatten, die haben uns dann so ein Outsourcing-Büro angeboten. Da konnte man mit denen darüber überlegen, ja, was mache ich jetzt in den nächsten Jahren? Und für mich war es eigentlich so, dass ich eigentlich zwei gute Jobs angeboten bekommen habe, aber leider hatte ich damals eine Frau, die nicht unbedingt umziehen wollte nach im Ausland. Ich konnte sehr gut nach Amerika wieder und auch nach Ägypten, obwohl Ägypten nicht unbedingt Nummer eins ist auf meiner Liste, aber in jedem Fall vom Job her war das sehr interessant. Auch internationale Hotelketten, auch eine in Deutschland. Aber ich habe mir dann letztendlich entschieden, mich selbstständig zu machen.
Ah, das ist dann deine Zeit als Unternehmensberater quasi
genau,
gewesen?
Genau, okay. Genau. Zuerst unter ein Franchise-License von einer Maklerfirma in Hotelimmobilien, die ich kennengelernt hatte in meinen anderen Tätigkeiten. Die hat einen Hauptsitz in New York und die haben dann gesagt, hey, wenn du das dann für uns in Europa aufbaut, weil damals gab es dann die Geschichte, dass die Amerikaner so ungefähr alle Hotels in Europa aufkaufen wollten oder sollten. Ist alles nicht so passiert. Also ich habe dann auch den License irgendwo wieder zurückgegeben und mache dann seitdem eigentlich alles, was mit Hotelimmobilien zu tun hat. Bedeutet, ich entwickle auch jetzt noch Hotels. Wir haben ein schönes Projekt jetzt in Aachen, was jetzt kommt. Mein Teil ist immer diese kommerzielle, finanzielle Seite.
Ja, also wie generiere ich Umsatz, also wie positioniere ich das quasi, wie du jetzt das Rhönpark Hotel als Familienunternehmen halt aufgestellt hast. Also die kommerzielle Seite sehr familienorientiert und die finanzielle Seite ist, du handelst dann mit der Sparkasse und der Volksbank in Würzburg aus, wie du deine Liquidität generierst, wie
so
du die,
Ja, so ist es eigentlich in a nutshell, sagt man so, dass man das so macht. Selbstverständlich braucht man natürlich für solche Investment auch immer eine Partner. Ich habe nicht die Millionen in der Bank, dass ich sagen kann, das kann ich alles alleine machen. Aber das ist auch das Schöne. Ich habe einfach diese...
Ich glaube, du hast über die Jahre vermutlich, wenn ich jetzt schätzen dürfte, ein enorm starkes Netzwerk auch an großen Investoren aufgebaut.
Genau.
Und wenn die... Wir bleiben sehr technisch. Mir macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer kann dem Ganzen oder mag dem Ganzen noch folgen. Aber wenn du jetzt in der Niedrigzinsphase guckst, wir werden ja mit Geld geschwimmen, wenn man jetzt auch aktuell auf die Kapitalmärkte gucken, warum die einen Rekord nach dem anderen fahren. Also wenn man überlegt, im März, April haben wir irgendwie bei 9.700 Punkten im DAX gestanden. Und zwischenzeitlich haben wir über die 13.000 fast Allzeithoch oder fast Corona-Niveau erreicht, Vorniveau erreicht. Das ist ja das Thema, dass ganz viel Liquidität von der EZB in den Markt reingeschwemmt wird, wo du ja dann durch dein Netzwerk ganz viele schöne Immobilien aufbauen kannst.
Naja, ich meine, ich habe dann so ein Netzwerk von Menschen, die nicht unbedingt zur Bank müssen.
Ja.
Und die muss ich dann irgendwo auch überzeugen können, dass die Rendite auch passt und auch die Risikos selbstverständlich irgendwo im Rahmen bleiben. Und das funktioniert eigentlich die letzten Jahre eigentlich sehr gut. Wir betreiben natürlich dann auch Hotels. Das ist dann auch hier das Rhönpark Resort, einer davon gewesen oder noch immer. Ich habe einige Projekte geführt, auch in Hotels, in der Tourismus, also in der Ferienhotellerie. immer mit dem Ziel, um das neu aufzubauen und dann wieder zu verkaufen. Das habe ich für Banken realisiert, die gemeint haben von, ups, ja, jetzt haben wir dann doch wohl gemerkt, da vielleicht ein finanzielles Risiko, können Sie da mal schauen, ob das da noch umgedreht werden kann. Und da gab es manchmal immer eine Lösung. Ich habe vielleicht in meiner ganzen Zeit, dass ich jetzt das mache, vielleicht 2 Projekte, wo ich gesagt habe, ja, das kriege ich auch nicht hin, weil das ist unmöglich. Und ja, deswegen bin ich eigentlich noch immer viel unterwegs. Und ja, das ist so, so tick ich auch.
Aber bist du dann, ich dachte jetzt, du wärst, also du bist ja auch bist ja Geschäftsführer quasi, genau, vom Rhönpark Resort, aber trotzdem hast du dann noch andere Gesellschaften, genau, quasi mit der Unternehmensberatung beziehungsweise, genau, der Projektentwicklung, wo du dann quasi tätig bist.
Genau, genau.
Hast du dann noch andere Bereichsvorstände im Rhönpark Hotel oder andere, vermutlich auch Bereichsleiter, die sich dann halt, also wenn ich, wie, oder andersrum gefragt, wie schaffst du das operative Geschäft, also das Tagesgeschäft?
Hier im Rhön? Ja. Ja, ich meine, ich denke, das weiß jeder, denke ich auch. Ich mache das zusammen mit meiner Frau hier. Mhm. Die ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal wieder über unsere Zeit nachdenken, auch ein wesentlicher Faktor. Und noch immer, dass wir so erfolgreich gewesen sind hier im Hotel. Also im Resort, muss ich jetzt sagen.
Sie ist für Marketing zuständig, ne?
Genau, ja, genau.
Also für die Positionierung quasi, dass ich jetzt, beziehungsweise du sagst, ich mach mal, ihr sitzt beim Frühstück, so, Schatz, wir haben jetzt das Rhönpark Hotel, wir wollen jetzt uns auf Familien konzentrieren. Ich glaube, das ist finanziell und das passt in der Region und das könnte funktionieren. Wie gestalten wir das jetzt aus? Das sind dann die Gespräche.
Ja, ob das so läuft, weiß ich nicht so ganz, aber natürlich ist es bei uns manchmal wohl so, dass wir abends, wenn wir zu Hause sind und dann letztendlich unsere Weißbier trinken, öfter über das Rhönpark Hotel nachdenken, und das sind alles Prozedere, die sich evaluieren. Ich meine, das sind auch Entscheidungen, die du nicht über Nacht triffst.
Um Gottes Willen, natürlich
nicht. Das sind wirklich Entscheidungen, die schon ein bisschen länger brauchen. Und ich meine, meine Frau ist sehr kreativ, also die kann diese Programme bedenken, die weiß auch, wie man das in, sag mal, Operations sehr gut umsetzen kann. Ja, und ich bin dann wohl gemerkt, diejenige, die auch vielleicht ein bisschen rechnen kann.
Ja, und also du hältst dann quasi den Rücken frei, dass, genau, das ganze Finanzielle halt läuft. Und
das funktioniert wunderbar, ja, muss ich sagen. Ja, und das haben wir nicht nur hier gemacht, da gibt es auch andere Projekte, die wir schon umgesetzt haben zusammen. Und ja, das läuft eigentlich wunderbar. Und wir müssen eigentlich auch nicht miteinander reden, weil wir kennen uns so gut.
Ja.
Und weil es eigentlich eine Dauerlage ist, sie weiß, wie ich denke, und ich weiß, wie sie denkt. Und das ist natürlich
Die beste Voraussetzung für erfolgreiche Teamarbeit.
Szenario.
Ja. Ja. Habt ihr euren Hauptwohnsitz dann hier in der Rhön, oder wie?
Ja, wir wohnen in Kinhofs.
Ja, also um die Ecke quasi.
Ein Haus gebaut, weil wir auch wirklich in der Rhön bleiben wollen, auch was es Zukunft bringt. Ist auch für uns, auch für mich, eigentlich ein super Standort, weil wir sind zentral in Deutschland. Also ich bin in 3 Stunden in Berlin, 3 Stunden in München. Na, Düsseldorf dauert ein bisschen länger über die A45, aber auch das kriege ich hin.
Echt, Respekt, weil ich muss immer Fulda, also ich fahre von Merichstadt oder Bad Neustadt nach Fulda, und mich nervt diese Stunde, mich nervt sie unheimlich. Das sind ja nur 60 Kilometer eigentlich, bis du dann in Fulda an dem ganzen Autobahn, Dreiecken und Co. halt bist, aber ich finde diese Stunde.
Ja, aber ja, ich hab schon ein Telefon im Auto und ja, ich benutze auch die Zeit, um wirklich nachzudenken.
Ja, okay,
also,
ja,
muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht die Ausfahrt verpasse. Aber das ist wirklich so bei mir. Und ich kann sehr relax Auto fahren. Also ich bin kein Raser. Also ich fahre kein 220. Das mache ich nicht. Meine durchschnittliche Geschwindigkeit ist so 160, so 170. Und dann kann ich das alles sehr gut übersehen und trotzdem noch nachdenken.
Ja.
Also für mich ist es keine verlorene Zeit. Überhaupt nicht.
Ja, nee, im Gegenteil, also wir haben ja vor im Vorgespräch schon gesagt, dass wir da beide ganz viele Podcasts hören und uns irgendwie informieren. Genau. Dafür nutze ich das auch enorm gerne. Ja. Aber wenn ich jetzt die Strecke hier über die Hochrhön nach Fulda, da wenn du einen LKW vor dir hast, dann...
Ja, ja da hast du natürlich, ich sag jetzt mal, wenn es schneit und du stehst irgendwo auf der Autobahn und du kannst mir vorwärts, ja, dann das, ist es ja natürlich kein Halleluja. Ja. Aber das ist eigentlich eher Ausnahme dann normalerweise. Also,
aber es ist trotzdem ein super Feedback auch für die Region, dass du sagst, wenn ich es mal so zusammenfasse, mit enorm viel internationalen Kontakten, dass du sagst, die Rhön, Ginolfs, Ginolfs hat 300, 400, 500, 600 Einwohner?
Nein, 180.
Oh, oh.
Ich sag jeden guten Morgen.
Sehr gut. Aber dass du sagst, ich fühle mich hier wohl, das ist für mich Dreh- und Angelpunkt. Ich komme hier überall zu meinen Aufgaben hin, wo ich hin möchte und habe dann eine enorm hohe Lebensqualität dabei. Ja. Und das ist ja perfekt für die Region als Feedback, oder?
Ja, ich sag das jeder. Also ich meine, wir fahren immer so bei Kinos hoch, morgens. Ja, dann sehe ich, wir versuchen sowieso morgens früh aufzustehen. Dan versuche ich meine Runde zu wandern. Ich habe immer so ein Ziel von so 3 Kilometer, die ich eine gewisse Geschwindigkeit dann auch fertig haben muss. Ich stelle mir immer Zielen im Leben, auch wenn ich wandere. Und dann fahre ich hoch und es war letzte Woche wirklich, ich hatte das noch nie, dass dann so ein kleines Reden auf die Straße steht. Und auch stehen bleibt, ich dann natürlich sehr langsam auf und zu fahre, er noch immer da steht, ich mein Fenster aufmache und sage von, hey, das ist nicht clever, was du machst. Geh jetzt mal. Ja, ich meine, wo trifft man das?
Ja, okay.
Ich in jedem Fall nicht so oft. Und das macht für uns wirklich das große Unterschied. Was man hier jetzt als Natur hat, das sagen wir so oft zueinander. Wir haben das jeden Tag, diese schöne Blätter an die Bäume, wenn man da so durchfährt oder durchwandert, dafür gehen andere Leute in Urlaub.
Ja.
Und wir haben das jeden Tag.
Ja.
Also, das ist irre.
Und das wäre auch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie schätzt du die Rhön als Tourismusort ein? Jetzt muss man sagen, aus finanzieller Sicht, wenn du jetzt irgendwie nach Südbayern guckst, während Corona, dass da nicht so viel Tourismus war, wirtschaftlich gesehen oder auch was die Arbeitsplätze angeht, mit einem blauen Auge davon gekommen ist, aber perspektivisch gesehen bietet die Rhön ja enorm viel Potenzial, auch für Tourismus, oder?
Ja, das ist auch so und das ist wirklich auch ein Punkt, woran wir jetzt schon viele Jahre auch versuchen, gemeinsam wohlgemerkt zu arbeiten. Das Problem, was wir noch immer haben, und natürlich hat sich das über die Jahre, glaube ich, schon ein wenig verbessert, ist, dass die Rhön nicht bekannt ist in Deutschland. Ich meine, wenn ich in den Niederlanden bin und sage, ich arbeite in der Rhön, dann denken die von, wo ist denn das überhaupt? Also das war noch ein größeres Thema, aber das ist eigentlich in Deutschland auch noch immer so, dass nicht viele Leute wissen, wo die Rhön ist und wie schön es hier überhaupt ist. Und natürlich haben wir durch diese Werbung, die Bionade damals öfter auf Fernsehen hatte, hat sich das schon viel verbessert. Also das stellen wir auch fest. Aber das ist nochmal eine Aufgabe, die vor uns liegt und wo ich als Hotelier und auch als Geschäftsführer von Rhön Park Resort wirklich alles dafür machen würde, um das zu verbessern. Weil wir haben wirklich hier alles vor Ort. Also wir haben normalerweise sehr schönes Wetter. Man kann hier schön wandern, man kann hier mountainbiken, man kann hier eigentlich alles machen, was man möchte. Und wir haben natürlich hier im Rhön Park auch die Faciliteiten, die da zusätzlich nochmal kommen. Wenn es kein Corona gibt, in jedem Fall. We hebben schöne subtropical swimming pools. We hebben een schöne Spielparadies. We hebben schöne Zimmer mit diesem Blick in de Rhön. Also, wenn du morgens früh aufstehst und die Sonne scheint und man schaut dann auf die Blätter, dann denk ich von, dafür muss ich nicht nach irgendwo fliegen.
Ja.
Das hast du nicht dort.
Ja.
Echt nicht.
Ja. Das ist ja, also es ist nicht so gebirgig wie jetzt vielleicht im Allgäu, aber es hat halt was ganz anderes. Also diese Ferne, wenn du halt da irgendwie von der Wasserkuppe oder vom Kreuzberg da runterschaust, was du da siehst und wie du das wahrnimmst und auch diese Ruhe und diese Gelassenheit, die das Ganze dann mit ausstrahlt, das ist schon was ganz Besonderes. Also was ich, auch der Weg hier zu euch hoch, den man da lang fährt, das ist ja die Hochrhön.
Genau.
Ich finde den Weg enorm schön, weil du hast dann, wenn du da, da kannst du über die komplette Gegend ja. schauen, guckst ganz weit und das ist,
ist so.
Hat irgendwie
ist so.
Was.
Ist so, ja. Nein, ich denke, da ist sicherlich noch Potenzial nach oben, also Luft nach oben. Da arbeiten wir jetzt auch daran mit unterschiedlichen Parteien, um das zu verbessern. Und ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. In jedem Fall bei mir wird es nicht liegen, weil wir natürlich dadurch auch wieder indirekt mehr Reservierungen bekommen.
Klar, ja.
Also ich mache das nicht mal so ehrenamtlich. Ja, also irgendwo gibt es ein Ziel dahinten.
Ja.
Und aber ja, wenn ich dir jetzt sage, dass wir hatten in 2011, wenn ich angefangen habe, Ende des Jahres 130.000 Gäste hier, jetzt letztes Jahr 266.000 Gäste. Ja, das sind natürlich alles Multiplikatoren,
ja.
die irgendwo hinfahren und sagen von ja, wie schön es möglicherweise in der Rhön war.
Ja.
Und ja, bessere Werbung kann man eigentlich nicht haben, weil A, kostet das nichts. Und B, hat man auch immer diese Ambassadors, nenne ich das immer, diese Botschafter, die dann zurückfahren und sagen van ja, ah, schönes Hotel, schönes, nettes Personal, leckeres Essen. Und ja, da draußen kannst du alles machen, was du machen möchtest, weil da gibt's keine Einschränkungen. Ja, ist so.
Glaubst du, wenn sich da so ein Netzwerk zusammentut an Tourismusunternehmen, also Anbietern hier in der Region, dass das dann noch mehr forciert werden können, weil das zeigt ja auch irgendwie die Geschichte oder auch die aktuelle Zeit, dass man ganz, ganz viel profitiert, wenn man da irgendwie zusammen an irgendwas arbeitet und nicht jeder da gegeneinander.
Ja, naja, das ist so. Ich denke, ja, das ist wirklich so. Ich glaube, die ersten Schritte, ich habe das schon öfter versucht. Wir haben jetzt wieder neue Türen geöffnet und ich hoffe, dass wir dann auch die Partners, die wir jetzt im Boot haben, dass das dann auch funktioniert. Ich meine, wissen Sie, natürlich ist es mir wichtig, dass die Gäste bei uns übernachten, aber ich finde es schön, wenn die da irgendwo, ich sage jetzt mal, nach Ostheim fahren und da einkaufen und da etwas essen oder ja. einen Kaffee trinken oder eine neue Bluse kaufen oder weiß ich veel was. Weil das ist mal Tourismus.
Ja.
Und das ist für beide Parteien ist es sehr wichtig, dass diese Infrastruktur auch bleibt oder vielleicht auch nochmal verbessert wird. Für den Tourismus ist es nicht schlimmer, dann, wenn ich dann in Ostheim jetzt rumfahre, dass da viele Läden leer stehen. Also das ist nicht gut. Weil das bedeutet, dass dann auch die Gäste sagen, ja, was soll ich dann jetzt da noch? Also ich hoffe, dass das ändert sich auch alles wieder. Ja,
ja. Ich glaube jetzt, ich habe die Woche gelesen, dass es einen neuen Geschäftsführer der Rhön GmbH gibt, die da ja ein großer Partner sein können. Mehr weiß ich dabei auch noch nicht. Ja, aber,
ich weiß, ist es schon ein...
ist es letzte, also jetzt die Woche wurde ja? es...
okay, das habe ich vermisst, verpasst.
jetzt erfährst du es.
Ja, das
aber
ist
das schön. Kann ja,
naja, das ist schön, weil darauf haben wir auch gewartet, habe ich so verstanden. Also wenn er dann wieder anfängt und selbstverständlich braucht er auch ein bisschen Zeit, um mal sich einzulesen und zu schauen, was es da für eine Möglichkeiten gibt. Aber ja, mein Tür steht in jedem Fall dafür offen.
Okay, also wenn er das hört, herzlich willkommen in der Rhön und
genau.
Der Ben, der ist
gesprächsbereit.
Ja.
Voll unterstützend.
Okay, Ben, wir gehen scharf auf die Dreiviertelstunde zu. Zum Schluss würde ich mich gerne noch fragen, Südafrika unter dem Stichwort, was fällt dir da ein?
Ja, ja ich war, wie gesagt, früher viel unterwegs. Ich war deswegen auch öfter in Afrika, aber auch in Südafrika. Ich hatte auch früher mal einen Auftrag für eine Universität aus den Niederlanden, also Universität für Hospitality Management. Und die hatten die Gedanken, also damals, wenn ich da angefangen habe, war so, dass die Studenten weltweit dann nach Groningen, also Leeuwarden auch, das ist in Nord-Niederlanden, wenn du das vielleicht weißt von de Geografie her, sicherlich bekannt.
ja.
Dass die dann natürlich weltweit da eingeflogen sind und
die FC Gröning, da spielt doch Arjen Robben.
Genau.
Ja, ja klar.
Siehst du.
Also,
Small World. genau, ja. Also die haben euch auch ein bisschen hier ausgeliehen bei Bayern München, ja. dass man in jedem Fall dann auch die Champions League mal gewinnt. und ist jetzt wieder zurück bei Groningen. Also ja. super für ihn. Finde ich schön, dass er es macht. Und was die Uni dann festgestellt hat, dass die Basis, also diese Basis, die man dann braucht, um diese Studie fertig zu machen oder abzustudieren oder ihre Abitur abzuschließen, nicht da war. Und dann hat diese Uni die Gedanke gehabt von, ja, wir machen da mal, sag mal, Unis irgendwo in der Welt. Ja, und ja, da gab es dann mein Auftrag war, weil die ersten zwei, die dann von dieser Universität aufgebaut waren, war eine in Amerika und die andere war in Libanon, warum dann auch, war kein Erfolg. Also auch da wieder eigentlich das gleiche Thema, zuerst mal analysieren, ja, was gibt es da eigentlich, wie können wir das verbessern, welche Mangel hat dann überhaupt das Angebot, auch da gab es viele Bemerkungen. Und mein Ziel oder meine Aufgabe war dann nachdem von, okay, die habe ich dann versucht zu reorganisieren, die zwei Standorten. Und dann habe ich für diese Uni eine in Cape Town oder in Port Alfred, also das ist in der Nähe von Cape Town, eine in Indonesië, in Bali, eine in Bangkok und eine in Guangzhou in China aufgebaut.
Also Hochschulen hast du aufgebaut?
Ja, genau. Okay. Also für mich wieder das gleiche Thema, kommerzielle Verträge verhandeln, Joint Venture Partner suchen, weil auch da ist natürlich letztendlich geht es um doch wel viel Geld. Und ja, das hat natürlich super Spaß gemacht. War deswegen viel öfter, kann ich sagen, in Cape Town. Und wenn natürlich dann mal ein bisschen rumschaut, wie das dann in diese townships zugeht, dann ja, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, van, ja, können wir da keine Lösung bedenken? Das stand dann auch immer auf meiner To-Do-Liste. Und dann war es so, dass
Was meinst du mit Umständen? Also
naja, also das sind Umstände, die kannst du dich eigentlich fast nicht vorstellen, weil das sind keine Häuser, das sind Hütten.
Man hat das sind die Vororte dann auch viel
genau,
von Kapstadt, ne?
Genau. Und das, da leben ja tausende Menschen unter Bedingungen, wo das kannst du dich nicht vorstellen. Also die Kinder, keine Schuhe, nicht zu essen, natürlich Alkohol ohne Ende, weil Papa die 2 Euro, die er dann verdient,
ja, die werden für
die musst du dann auch unbedingt in Whisky umsetzen.
Ja.
Und da war es so, dass die Tochter von meiner Frau, die hatte ihr Abitur gemacht und die hat sich dann in Cape Town angemeldet für ein Praktikum für 3.
Nur, dass ich die Zusammenhänge da verstehe, aber die Tochter deiner Frau, also deine, wie nennt man, was ist das denn in der Familien,
ich weiß nicht.
Egal. Also auf jeden Fall, die hat in Krönen dann quasi Abitur gemacht?
Nein. Also sie hat in Deutschland ein normales Abitur gemacht und vor das sie dann angefangen hat zu studieren. Die hat dann Media.
Stieftochter,
so nennt man das.
Ja, okay.
Ja, genau.
Aber beide.
Voordat sie dann angefangen hat zu studieren in Magdeburg, wollte sie unbedingt in Ausland und wollte dann gerne in so'n Kindergarten, um da dann zu unterstützen, zu helfen, zu arbeiten. Und selbstverständlich auch etwas vom Land zu sehen. Und da kam sie zurück mit all diese Geschichte und die sie natürlich erzählt hat. Und ich hatte das auf meine, wie immer, auf meiner To-Do-Liste stehen.
Es war ein Ziel vor Augen.
Genau, dass ich gesagt habe, na prima, dann habe ich jetzt in jedem Fall einen Anlass, um mal richtig da etwas zu organisieren. Dann haben wir hier in Deutschland eine Stiftung gegründet, Kindercenter Cape Town, und haben dann seitdem, suche ich natürlich Partners, die dann über diese Stiftung die Kinder, die da in Cape Town leben und wohnen, das sind hauptsächlich Kinder zwischen 0 und 6 Jahren, weil das ist in Südafrika so, dass der Staat erst anfängt zu fördern, wenn die Kinder 7 Jahre alt sind. Und da gibt es dann ein Center, das ist, nennt man das Philippi Kindercenter, Children's Center, wo die jetzt 290 Kinder versorgen, und das Versorgen, das heißt, dass die, wenn die dann die Möglichkeit haben, um mit dem Schulbus von irgendwo so ein Township in der Schule gefahren zu werden, dass man da zum Essen bekommt, dass man Unterricht bekommt, dass man Kleidung bekommt, wenn es sein muss. Ja, und
das ist ja quasi wie Vorschule in Deutschland.
Vorschule. Ja. Vorschule. Ja. Und ja, das ist, was wir jetzt versuchen, nochmal wieder neu oder vielleicht anders aufzubauen. Auch da hatte man wegen Corona natürlich schwierige Zeiten.
Das Problem, da war ja das Gebot, also während Corona ist ja das Gebot, Abstand zu halten. Aber wenn du überlegst, in Afrika, bedeutet das, wenn ich 2 Euro oder 3 Euro am Tag verdiene, die muss ich halt, da muss ich arbeiten für. Also dann ist die Wahl zwischen, ich habe nichts zu essen und ich halte Abstand, oder ich halte keinen Abstand und habe aber was zu essen. Also diese Abwägung des
Naja, ich glaube nicht, dass die meisten Leute sich da richtig Gedanken darüber machen. In jedem Fall, das ist mir berichtet worden. Das ist genau, was du sagst, Philipp. Also das sind nochmal diese Tageslöhner, weil die stehen morgens früh um 7 an der Straße. Und ja, wenn jemand kommt und diejenige hat dann auch Arbeit, dann bekommt er diese 2-3 Euro, aber viel mehr ist es nicht. Und ja, davon kann man natürlich keine Familie ernähren und selbstverständlich sowieso nicht auch die Unterricht, die dazu gehört, organisieren. Und wir waren schon erfolgreich mit dieser Stiftung. Wir haben in der Zwischenzeit eine Schulklasse gebaut. Das bedeutet, dass wir dadurch wieder 30 Kinder mehr betreuen können. Aber wir haben jetzt wirklich festgestellt, dass wir da nochmal neues Leben einblasen wollen, ein bisschen Gas geben wollen, um die Faciliteiten, die Kinder überhaupt brauchen, und auch selbstverständlich das Personal, weil das braucht man dann auch, dass wir das gewährleisten können. Und diese Stiftung ist darauf gerichtet, dass wir versuchen, die Immobilien, die da jetzt steht, als Instandhaltung auch richtig da stehen zu lassen, aber dass wir auch nochmal erweitern und wenn es soweit geht, auch vielleicht nochmal eine Dependance bauen können, also eine Zwischenstation in einer von diesen Townships.
Nochmal quasi jemand zur Essensversorgung und so, ne?
Ja, genau. Ja, also okay. Wir hatten diese Aktionen, weil wenn man nicht verdient, hat man auch kein Essen. Also wir haben diese Food Parcels haben wir gemacht, da hatten wir glücklicherweise etwas von 1300 oder 1400 Euro haben wir eingesammelt. Bedeutet, da unten kann man von so'n Food Parcel van 25 Euro kan een familie 2 Wochen essen met 4 Personen. Weil het is immer zo, 1 Euro hier bedeutet 10 Euro in Wert in Cape Town, weil dieses Währungsunterschied da ist. We suchen auch, selbstverständlich suchen wir Sponsoren, die uns vielleicht 100.000 Euro doneren, aber auch 5 Euro oder 10 Euro pro Monat is meer dan ausreichend, weil es ist die Menge, die es macht. Und unten ist es da, das 10-fache wird. Ja. Dann geht's richtig schnell. Ja. Wir hatten diese, wie gesagt, Food Parcels, wir hatten diese Decke, diese Blanket Action, weil es da natürlich dann auch Winter wird. Winter bedeutet
auch enorm kalt auch.
Kalt wird, also ja, und wenn die Kinder natürlich da keine Decke haben, ja, ich meine, das nochmal, das sind alle Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, aber die trotzdem da sind. Und dafür möchte ich mir mehr dan 120 oder vielleicht 300% einsetzen, um da dann auch die Kinder und auch die Familien, die dazugehören, weil man kann das Leben schon, denke ich, teilweise steuern, aber man kann nicht auswählen, wo man geboren wird. Ja. Und das finde ich schon für mich in jedem Fall als Mensch eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe, die ich sehr gerne nebenbei dazwischendurch noch machen möchte. Letztendlich auch dazu zeigen, dass die Kinder und auch die Familie nicht alleine sind auf der Welt.
Ja, ein sehr schönes und sehr spannendes Projekt, was du da jetzt erzählt hast.
Ja, ist es auch.
Ich hatte nur das Stichwort Südafrika, mir ist schon ein bisschen baff, muss ich gestehen, was du da unten.
Ja, ich mache es nicht alleine. Auch da haben wir wieder ein Team. Das mache ich dann auch mit Jenny. Ist meine Stieftochter, habe ich gelernt. zusammen, die ist es auch sehr wichtig, dass sie für die Kinder etwas macht. Das Einzige, was wir sowieso machen können, ist Geld, weil wir sind nicht vor Ort. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne, also diese Board, die Management Board unten bei diesem Flippy Children's Center, die machen das auch alle ehrenamtlich. Das finde ich auch super toll. Und das ist mir auch wichtig. Bei uns, jede Euro, die bei uns auf die Bankkonto reinkommt, geht auch nach Südafrika. Also da ist keine Verwaltung oder weiß ich was für Kosten, die wir da erstmal abziehen. Das mache ich nicht, weil dann zahle ich das selber. wenn es sein muss, aber das ist das Wichtige. Ja, und das denke ich für jeden, die da jetzt drüber nachdenkt, ja, was soll ich jetzt mit diesen 10 Euro pro Monat? Ja, das ist wirklich sehr schön, weil das ist 120 Euro pro Jahr und damit können wir da unten richtig gut arbeiten.
Ja. Wo muss man sich melden oder wo kann man sich informieren über die Stiftung?
Naja, wir haben bald haben wir eine neue Webseite, die wird jetzt gebaut. Wir haben auch eine Facebook-Landingpage, die dazu jetzt eingerichtet wird. Weil wir haben auch festgestellt, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch da in Deutschland eine bessere Marketing und Vertretung aufbauen. Das machen wir mit Tonja Schulz von Textdesign zusammen, die da auch ehrenamtlich das alles für uns macht, als für diese Kindercenter-Stiftung. Also ja, das ist, denke ich, ein tolles Projekt, mehr dann tolles Projekt.
Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Ich informiere mich da nochmal ein bisschen mehr, was da dahinter steckt.
Sehr gerne.
Ja, Ben, vielen herzlichen Dank für diese enorm spannenden und vielseitigen Eindrücke aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also und am meisten bin ich neben deinem sozialen Engagement enorm baff, jemanden mit der internationalen Erfahrung in Genolf zu sehen. Das ist, ja. Und frühst bei den Rehen die zu grüßen und vielleicht genau. Sagen, ich muss da jetzt mal vorbei.
Genau.
Das ist super spannend. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier sein durfte. Und viel Erfolg bei allem, was da noch so kommt. Und hoffentlich stärkt deine Arbeit oder das alles noch mehr die Rhön als Tourismusort weiterhin.
Naja, ich meine, das ist natürlich der Nebeneffekt. Also das ist auch so. Ich denke, auch dafür stehe ich. Man ist, denke ich, stärker, wenn man als Team macht, dann nur als Einzelkämpfer. Wir sind wohlgemerkt ein großer Einzelkämpfer. Aber wenn man natürlich da das mit anderen unterschiedlichen Parteien, die auch wieder mit anderen Blickwinkel draufschauen, das nochmal betrachten würde, wie man die Rhön vielleicht anders vermarkten kann. Ich sage nicht besser vermarkten, aber anders vermarkten kann. Ja, dann gibt es sicherlich auch da wieder einen Erfolg. Ja, bin ich mir eigentlich mehr dann sicher.
Nee, spannend. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Alles Gute. Ciao.
Ciao, Philipp.